Lieber himmlischer Vater, ja, wie groß ist deine Gnade. Du hast dich in deinem Sohn Jesus Christus herabgeneigt zu uns Sündern und hast uns volle Erlösung geschenkt. Wir hätten deinen Zorn verdient und dürfen jetzt in Gnaden sein. Welch eine Liebe! Wir preisen dich und beten dich an. Ach, lass es doch noch viele erfahren, wie groß deine Liebe, wie groß deine Gnade ist, dass noch viele herausgerettet werden aus Nacht und Finsternis und Grauen und Angst. Und dass noch viele das Ziel erreichen, nämlich deine Herrlichkeit. Wir danken dir, dass wir das jetzt schon schauen dürfen durch deinen Heiligen Geist und durch dein Wort und auch in der Gemeinschaft, auch da und dort im Bruder und in der Schwester. Wir danken dir für das, was du immer wieder neu schenkst aus Gnaden. Segne auch diesen Abend, sei du gegenwärtig unter uns, schenke viel Gnade für unseren Bruder, dass er mit großer Freudigkeit und Freimütigkeit reden kann, so wie es soll, nach deinem Willen und Wohlgefallen. Wir danken dir und rechnen mit deinem Segen. Amen. Amen. Bruder Fritz, doch mal lauter.
Will ich erst eben die Vorhänge vormachen, die dürfen sitzen bleiben, aber wir beginnen gleich mit dem Bild. Nur die Vorhänge, nicht das Spiel. Alter, dieses hier ist auch hier. Oh ja, prima, wunderbar. Jetzt mache ich.
Ich habe notfalls.
Das kann man hier. Ja.
Das geht schon. Können wir machen. Wenn wir zurück. Also ich muss das andere Mikrofon einschalten.
Ja. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir zurückschauen in die Geschichte des Mittelalters, dann gibt es kaum eine herausragende Person, von der wir so genaue Kenntnis haben und deren Leben so eindeutig und klar bezeugt wurde, wie das Leben der sogenannten heiligen Elisabeth, der Landgräfin Elisabeth von Thüringen. Denn es sind nach ihrem Tode mehr als 200 Zeugen, Zeitzeugen vernommen worden und man hat ihre Aussagen zu Protokoll genommen. Vor allen Dingen waren darunter auch zwei Frauen, die von Kindheit an das Leben der heiligen Elisabeth begleitet haben. Und damals hatte man ja nicht Fernsehen und Zeitung. Die Gedächtniskraft war besonders ausgeprägt noch und fähig, viele Dinge zu behalten. Und so haben sich wichtige Ereignisse im Leben der heiligen Elisabeth, denen, die das miterlebt haben, sehr wohl eingeprägt. 1207 wurde Elisabeth in Ungarn geboren. Ihr Vater war der König Andreas II. Von Ungarn und ihre Mutter war Gertrud und sie kam aus dem Fürstenhaus Andechs-Meran, also dem heutigen Bayern und Südtirol, einem einflussreichen Fürstengeschlecht. Die Mutter wird uns als besitzgierig, ehrgeizig, herrschsüchtig und verschwenderisch beschrieben und ungarische Adlige haben sie später umgebracht. Das, was wir von Elisabeth wissen, wissen wir nicht nur aus den schriftlichen Quellen, die erhalten geblieben sind, die man noch heutigen Tages nachlesen kann, sondern wir haben auch umfangreiche bildliche Darstellungen ihres Lebens aus ältester Zeit, natürlich keine Fotografien, keine Porträts, aber die Ereignisse wurden festgehalten und wir sehen hier ein Bild von der Geburt der Elisabeth, die Gertrud, Königin von Ungarn, im Bett. Und wenn Sie ganz gut noch sehen können, dann entdecken Sie in Ihrem rechten Arm, also uns zugeneigt, einen kleinen Kinderkopf. Sie hat ihre kleine Tochter im Arm und unter den Gestalten an ihrem Bett ist natürlich im Auftreten König Andreas II. Sofort zu erkennen. Als Elisabeth 4 Jahre alt war, kam Jetzt hängt es schon wieder, den müssen wir mal sehen. Da ist es. Also mit dem Apparat, mit der Technik hat es manchmal seine Tücke. Wir hoffen aber, dass wir hinkommen. Als Elisabeth 4 Jahre alt war, kam eine Gesandtschaft vom Landgrafen Hermann von Thüringen nach Ungarn an den Hof in Pressburg. Und der Ritter Walter von Wargila leitete diese Gesandtschaft. Und sie hatte einen ganz bestimmten Zweck. Der Landgraf Hermann von Thüringen, der zu den schon mächtigen deutschen Fürsten damals zählte und der die Hoffnung hatte, dass aus seinem Fürstenhaus auch einmal ein deutscher König kommen werde, wollte seine Macht stärken dadurch, dass er sich mit Ungarn verband. Und das geschah am besten über eine Heirat. Und so sollte dieser Ritter Walter von Wargila um die kleine Elisabeth werben. Das heißt, Hermann wollte diese kleine Tochter der Königin Gertrud und des Königs Andreas mit seinem Sohn vermählen. Und das war damals ganz normal, dass Königshäuser oder Fürstenhäuser untereinander heirateten und dass man die Kinder schon früh verlobte, viele Jahre bevor sie überhaupt heiraten konnten. Wir sehen, wie Hermann von Thüringen, der Landgraf, dem Ritter Wargila den Brief mitgibt und im rechten Bild sehen wir, wie er zurückkehrt mit der guten Nachricht, jawohl, alles ist so gegangen, wie du dir es gedacht hast. Der Landgraf Hermann war eine sehr unausgeglichene Persönlichkeit. Auf der einen Seite war er ein Feudalherr im mittelalterlichen Sinn, der vor ungerechten Taten nicht zurückschreckte und seine Untertanen unterdrückte, immer wieder mehr von ihm nahm, als ihm eigentlich zustand. Aber das versuchte er auszugleichen dadurch, dass er Dichtung, Buchmalerei und Baukunst förderte. So sind an seinem Hof in Eisenach in Thüringen auch die berühmten Minnesänger Walter von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach gewesen. Aber das üppige Hofleben war nur möglich dadurch, dass er seine Untertanen unterdrückte. Er lebte zudem im Streit mit dem Erzbischof und Kurfürst von Mainz. Sie stritten sich um Ländereien und schließlich wurde Hermann mit dem kirchlichen Bann belegt. Er ist offenbar danach in eine tiefe Depression geraten und dann in geistiger Umnachtung gestorben. Und nach dem Tode ihres Mannes führte die Landgräfin Sophie, seine Frau, die Herrschaft weiter, bis nachdem der älteste Sohn Heinrich gestorben war, der jüngere Bruder Ludwig die Herrschaft als Landgraf übernahm. Nun, das ungarische Königshaus nahm den Heiratsantrag Hermann des Ersten von Thüringen an. Dann wirst du vielleicht doch das ja jedes Mal schieben müssen. Und gab die kleine Elisabeth gleich der Gesandtschaft unter Führung des Ritters Walter von Wargila mit. Sie sollte am Hof in Eisenach zusammen mit ihrem zukünftigen Mann erzogen und in die höfische Kultur eingeführt werden. Man gab ihr eine reiche Mitgift mit. Wir sehen im ersten Wagen, wie das kleine Mädchen mit zwei ihrer Gespielinnen, die später ihre Hofdamen wurden, aus dem Fenster guckt. Und hinten sehen wir, was im zweiten Wagen alles noch mitgeführt wird. Denn tatsächlich sorgte die Mutter dafür, dass dieses kleine Kind ein silbernes Bett mitbekam, eine silberne Badewanne und viele Kostbarkeiten. Es war ein Brautschatz von orientalischer Pracht, womit die Mutter die königliche Herkunft des Kindes unterstreichen wollte. Und in der ganzen Prachtentfaltung ging der Abschied des kleinen, jammernden Mädchens unter. Elisabeth wuchs zusammen mit den Kindern der landgräflichen Familie und ihren Gespielinnen Guda und Isentrud auf, die später ihre Hofdamen wurden. Ihre kindliche Anmut, ihre erstaunliche Klugheit, die fröhliche Unbefangenheit dieses Kindes und die überraschende Kontaktfreudigkeit erleichterten ihr das Einleben in der fremden Umgebung. Die Nachricht vom frühen Tod der Mutter hat das empfindsame Mädchen schwer getroffen. Elisabeth war damals 6 Jahre alt. Sie ist ein schönes, temperamentvolles Mädchen gewesen und wurde ganz früh eine vorzügliche wilde Reiterin. Das hat sie sicher von ihrem ungarischen Vater geerbt. Aber zugleich, und das hat sie nun weder vom Vater noch der Mutter geerbt, hat eine ganz tiefe Frömmigkeit ihr Herz erfüllt. Wir wissen nicht, wie viel Lesen und Schreiben sie gelernt hat. Aber das, was ihr im Rahmen des damaligen kirchlichen Lebens aus den Evangelien und vom Leben Jesu mitgeteilt wurde, hat in dem Herzen dieses Kindes eine ganz tiefe, echte Liebe zu Jesus Christus geweckt. Sie spielte mit den anderen Kindern so, wie wir das hier sehen, und sie spielte gerne auch mit ärmeren Kindern, die also zu den geringen Bediensteten des Hofes gehörten. Und mitten im Spiel brach sie manchmal ab und ging in die Kirche, um zu beten. Sie tanzte gern mit den Kindern ihr Ringelrein, aber sie hat einmal gesagt, einmal soll mir genug sein. Die anderen Runden will ich Gott zuliebe unterlassen. Durch eigenes Leiden sensibel geworden, sah sie aufmerksam die Nöte anderer Menschen. Die starken Unterschiede zwischen Reichen und Armen, die Unterdrückung des Volkes durch die Mächtigen, und so geriet sie immer mehr in eine kritische und oppositionelle Haltung gegenüber der herrschenden Norm, dem verordneten Zeremoniell, dem Prunk und der Verschwendungssucht der höfischen Gesellschaft. Im Gottesdienst war es natürlich üblich, dass die fürstliche Familie mit den fürstlichen Insignien, das heißt also auch die Landgräfin mit einer entsprechenden Krone, ebenso der Landgraf, den Gottesdienst besuchten. Und als sie mit ihrer künftigen Schwiegermutter in die Kirche ging, nahm sie die Krone ab und legte sie neben sich. Und hier in dem Bild wird uns gezeigt, wie sie dort betet, im Vordergrund Elisabeth, im Hintergrund die künftige Schwiegermutter, und sie legt die Krone ab. Und Sophie von Thüringen hat Elisabeth gefragt, willst du etwa neue Sitten hier an unserem Hof einführen? Und sie hat darauf geantwortet, fern sei mir im Angesicht meines Gottes und Königs Jesus Christus, den ich mit Dornen gekrönt erblicke, selbst ein geringes und aus Erde gebildetes Geschöpf mit eitler Überheblichkeit gekrönt zu erscheinen. Sie heiratete 1221, da war sie 14 Jahre alt. Nun war das in der damaligen Zeit üblich, dass man viel jünger heiratete, als das heute üblich ist, und sie heiratete ihren Spielgefährten und Bruder. So nannten sie sich ja, weil sie so zusammen aufgewachsen waren, Bruder und Schwester Ludwig, der schon 1217, also 4 Jahre früher, Landgraf Ludwig IV. Von Thüringen geworden war. Ihre Ehe ist überaus glücklich gewesen. Und sie haben in großer Treue zueinander gehalten. Dieses Bild, das wir hier sehen, spiegelt ein Stück Zeitgeschichte, das alle Leute zutiefst verwundert hat. Wenn die Fürsten bei Tisch saßen, dann saßen sie nur unter ihren Männern, unter sich als Männern, mit ihren Gefolgsleuten, und die Frauen aßen nicht mit am Tisch. Und Ludwig IV. Hat seine Frau neben sich gesetzt. Das war völlig ungewöhnlich. Und es ist zuverlässig überliefert, dass manche seiner Ritter ihn auf, wenn sie unterwegs waren, auf andere hübsche Mädchen oder Frauen aufmerksam gemacht haben. Viele der damaligen deutschen Fürsten haben sehr leichtfertig gelebt und haben, wenn sie auf Reisen waren, sich auch einmal andere Mädchen genommen. Und Ludwig IV. Hat die Ritter, die ihn dazu verführen wollten, abgewehrt und ihnen gesagt, er würde sie aus seinem Hofstaat entfernen, wenn sie ihm noch einmal ein solches Ansinnen brächten. Wir sehen hier, wie sie beide links im Bild gemeinsam zu Tisch sitzen. Drei Kinder, ein Sohn und zwei Töchter, wurden der Ehe geschenkt. Elisabeth hat ihren Mann oft zu Pferd auf seinen Reisen begleitet. Und Ludwig IV. Hat außerordentlich viel Verständnis für das geistliche Leben seiner Frau gehabt. Elisabeth wurde als junge Landgräfin die Mutter der Armen. Ludwig hat ihr es nicht verwehrt. Als er 1222 sind sie zunächst zusammen nach Ungarn gereist und 1223 musste er zum Landtag, zum Reichstag nach Oberitalien reisen, und von April bis Juli musste diese junge Landgräfin die Regierung alleine führen. Und damals hat sie in der Hungersnot die Armen gespeist. Und auch das ist festgehalten worden. Sie hat die fürstlichen Kornhäuser geöffnet und praktisch fast alles verausgabt. Und Gott in seiner Güte hat dann eine reiche Ernte geschenkt, sodass das dann wieder ausgeglichen wurde. Aber sie hat alles, was irgend erreichbar war, den Armen gegeben. Eine ihrer Gespielinnen, die also dann Hofdame wurde, hat erzählt, zu Lebzeiten ihres Gemahls pflegte sie mit ihren Dienerinnen Wolle zu spinnen und sie für die Kleidung der Armen weben zu lassen. Auch für Täuflinge nähte sie eigenhändig, sorgte für die Taufe und hob sie aus dem heiligen Brunnen, um Patin über sie zu werden und ihnen in dieser Eigenschaft umso freigebiger Wohltaten erweisen zu können. Desgleichen nähte sie eigenhändig Totenhemden für die Bestattung von armen Verstorbenen. Sie wusch und bekleidete sich selbst und nahm an ihrer Beerdigung teil. Einen großen, ganz weißen Schleier zerschnitt sie, damit er nur noch bei Begräbnissen als Leichendecke diene. Als sie einmal einen armen Kranken besuchte und ihn über einige Schulden klagen hörte, die er nicht bezahlen konnte, beglich sie diese für ihn. Auch duldete sie nicht, dass die Leichen reicher Verstorbener in neue Leintücher oder neue Hemden gehüllt würden. Sie sollten vielmehr in alten bestattet und die guten den Armen gegeben werden. Oft besuchte und tröstete sie arme Frauen bei ihrer Niederkunft. Wenn Boten von solchen Wöchnerinnen und anderen Kranken mit einer Bitte zu ihr kamen, erkundigte sie sich nach deren Wohnung, um sich durch einen persönlichen Besuch bei ihnen zu Barmherzigkeit und Mitleid anzuspornen. Wie weit, wie schmutzig und beschwerlich die Wege dahin auch sein mochten, sie ging zu ihnen. Ohne Widerwillen vor Unsauberkeit betrat sie ihre ärmlichen Kämmerchen, brachte ihnen alles Notwendige und spendete ihnen Trost. Sie versorgte nicht nur die Armen, sie pflegte auch die Kranken. Und auf dem nächsten Bild sehen wir, wie sie einem Aussätzigen den Kopf, die Haare wäscht und ihn kämmt, ihn versorgt. Auch die Füße der Aussätzigen hat sie gewaschen. Und einer ihrer Biografen, Caesarius von Heisterbach, erzählt, am Fuß der Wartburg, wo sie in jenen Tagen lebte, stand ein großes Gebäude und dort brachte sie viele kranke Leute unter, die zu schwach waren, um bei der allgemeinen Almosenverteilung dabei sein zu können. Diese armen Menschen besuchte sie jeden Tag, obwohl es doch mühsam war, den Hügel zur Burg hinab und hinauf zu klettern. Liebevoll sprach sie mit ihnen, ließ sich ihre Wünsche sagen und versuchte, sie zu erfüllen. Immer war sie voll Trost und übte große Geduld mit ihnen. Sie verkaufte sogar von ihren Juwelen, um ihnen helfen zu können. Obwohl sie sonst empfindlich war, ertrug sie den Gestank in den Krankensälen sogar im Sommer. Ihre Gefolgschaft war weniger duldsam und beklagte sich. Sie aber fuhr fort, die Gesichter der Kranken mit ihrem Kopfschleier abzuwischen, ihren Speichel zu trocknen, ihre Nasen zu putzen und die Geschwüre zu behandeln. Es gibt einen Bericht, den wir sicher in den Bereich der Legende verweisen möchten, aber der doch nachdenklich macht, weil er etwas widerspiegelt von dem, was sich in der Zeit der jungen Ehe zugetragen hat. Einmal nahm Elisabeth einen Aussätzigen auf, pflegte und wusch ihn und legte ihn dann in das Ehebett, das sie mit dem Landgrafen teilte. Als dies dem Landgrafen gemeldet wurde, eilte er, um sich selbst von dieser Ungeheuerlichkeit zu überzeugen. Doch als der Landgraf die Decke des Bettes zurückschlug, erblickte er statt des erwarteten Aussätzigen den gekreuzigten Heiland. Mit Staunen betrachteten die Menschen des Hofgesindes dieses Wunder. Der Landgraf aber segnete seine Gemahlin, die in die Knie gesunken war, und hieß alles gut, was sie getan hatte. Sie hatte zusammen mit ihrem Mann einen geistlichen Berater, das nannte man damals den Beichtvater, und das war ein Weltpriester aus Marburg. Das heißt also nicht einer, der einem Orden angehörte, sondern der an einer der wenigen damaligen Universitäten studiert hat, Theologie studiert hat und den Magistergrad erworben hatte, Magister Konrad von Marburg. Und sie hat im Beisein ihres Mannes diesem Magister Konrad von Marburg geistlichen Gehorsam gelobt, in allen Dingen, mit Ausnahme all dessen, was in der Ehe ihr Mann zu sagen hat. Und Konrad hat ihr damals einen eigentümlichen Rat gegeben, der aber sicher dem Wesen der Elisabeth entsprach. Er hat nämlich gesagt, wenn du dich zu Tisch setzt, dann frag mal nach, woher die Speisen kommen. Und wenn sie nicht rechtmäßig erworben sind, wenn sie durch Unterdrückung oder Bedrängung der armen Bauern ihnen einfach weggenommen wurden, dann isst du nichts. Und das hat sie mit ihren Dienerinnen auch durchgeführt. Und es hat dann einen tiefen Einschnitt in ihrem Leben gegeben. Es war ja damals die Zeit der Kreuzzüge und es war von allen Landesfürsten erwartet, dass sie einen Kreuzzug mitmachten, und wer sich dazu entschloss, empfing aus der Hand eines Bischofs dann ein Kreuz. Und Ludwig IV. Hat dieses Kreuz genommen, hat es aber zunächst nicht an sein Obergewand geheftet, sondern in die Tasche gesteckt. Aber was eine gute Hausfrau ist, die säubert auch die Rocktaschen ihres Mannes mal, kehrt die um und siehe da, da kam das Kreuz zum Vorschein. Und es ist hier nur sicher aus der Nähe zu erkennen, wie Elisabeth in ihren beiden Händen das Kreuz hat und es nun dem Mann anheftet. Aber das war ein Schock für sie. Und sie ahnte damals Schlimmstes. Sie hat ihren Mann, als er aufbrach zum Kreuzzug, das Heer sammelte sich damals unter dem Kaiser Friedrich II. In Brindisi. Damals hat sie ihn eine lange Wegstrecke begleitet. Und ihnen beiden ist der Abschied unsagbar schwer geworden. Hier waren zwei Menschen, die jeder auf seine Weise Verantwortung für andere trugen, die sich herzlich lieb hatten. Sie selber erwartete zu dieser Zeit ihr drittes Kind. Und sie haben beide, so wird uns berichtet, bitterlich geweint, als sie sich schließlich voneinander losrissen und Ludwig der Vierte zum Kreuzzugsheer weiterritt und Elisabeth zurückkehrte. Und als sie heimkam, hat sie sofort Witwenkleider angelegt. Als Ludwig der Vierte in Brindisi ankam, brach dort eine Seuche aus. Man wurde zwar noch eingeschifft, aber das Schiff legte dann weiter südlich in Otranto in Sizilien noch einmal an, und dort ist Ludwig der Vierte am 11. September 1227 gestorben. Und wenige Wochen nachdem Elisabeth ihr drittes Kind, die kleine Gertrud, zur Welt gebracht hatte, erreichte sie die Nachricht vom Tod ihres Mannes. Sie ist außer sich gewesen vor Schmerz, und sie hat sich nun entschlossen, wirklich ihr ganzes Leben nur noch dem Wort Jesu gemäß, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan, den armen, kranken, notleidenden, alten Menschen zu widmen. Und sie hat sich deshalb unter ihr Fürstengewand das Kleid einer Nonne angelegt. Und als ihre Schwiegermutter Sophie das gesehen hat, da war sie hell entsetzt. Aber so ist Elisabeth nach Bamberg, wo ihr Onkel Egbert Bischof war, hingereist, denn die Gebeine Ludwigs des Vierten wurden zunächst nach Bamberg überführt, und Egbert hat die Bevölkerung von Bamberg damals aufgerufen, sie sollten doch Spalier stehen und ihre Ehrfurcht vor dieser jungen Witwe bezeugen. Und viele Bamberger sind damals dieser Aufforderung nachgekommen. Und den Begleiterinnen der Elisabeth hat sich dieser kurze Aufenthalt im Bamberger Dom unvergesslich eingeprägt. Als Elisabeth am Sarg ihres Mannes, in dem nur noch die Gebeine lagen, stand, hat sie gebetet: Herr, ich danke dir, dass du mir in deiner Barmherzigkeit mit den heiß ersehnten Gebeinen meines Ehegatten Trost spendest. Du weißt, so sehr ich ihn auch liebte, ich will ihn dir nicht neiden. Er hat sich auf seinen und meinen Wunsch zum Schutz des heiligen Landes geopfert. Könnte ich ihn wiederhaben, so wollte ich ihn gegen die ganze Welt eintauschen, selbst wenn ich mit ihm betteln gehen müsste. Aber gegen deinen Willen möchte ich ihn, dafür bist du Zeuge, nicht um den Preis eines einzigen Haares zurückkaufen. Ich empfehle ihn und mich deiner Gnade, an uns geschehe dein Wille. So betete am ganzen Leibe zitternd die 19-jährige Witwe. Dann wurden die Gebeine Ludwigs des Vierten nach dem Kloster Reinhardsbrunn in der Nähe von Eisenach überführt, und dort wurde er bestattet. Und der Grabstein, auf dem Ludwig der Vierte zu sehen ist, mit einer Muschel auf der Brust, dem Zeichen der Pilger, ist in der fast völlig verkommenen Klosterkirche erhalten geblieben. In der Zeit, in 40 Jahren sozialistischer Regierung, ist diese Kirche sehr vernachlässigt worden, aber man hat diesen Grabstein retten können und in der St. Georgi-Kirche in Eisenach aufbewahrt. Die erhalten gebliebene Klosterkirche von Reinhardsbrunn soll restauriert werden, und dann soll auch der Grabstein dorthin zurück, wo er ursprünglich war. Als nun ihr Mann tot war, war für Elisabeth kein Bleibens mehr auf der Wartburg. Denn durch ihr völlig ungewöhnliches Verhalten hatte sie den ganzen Hofstaat, der an den alten Traditionen hing, samt ihrer Schwiegermutter und ihren Schwägern Heinrich Raspe und Konrad völlig verärgert. Und deshalb musste sie die Wartburg verlassen. Sie fand vorübergehend Aufnahme bei den Franziskanern. Und dort hat sie am Karfreitag 1228 ein Gelübde abgelegt. Sie wollte allem entsagen. Sie hat zunächst im Gelübde einer weiteren Ehe entsagt. Denn Kaiser Friedrich II. War ein Vetter Ludwigs IV. Von Thüringen. Und auch durch Vermittlung Bischofs Eckberts von Bamberg dachte Friedrich II. Daran, Elisabeth zu heiraten, aber sie wollte nicht. Gott hatte ihr diese ganz kurze Zeit einer überaus glücklichen Ehe geschenkt. Sie wollte jetzt die verbleibende Zeit allein dem Dienst für Christus widmen. So entsagte sie am Karfreitag einer weiteren Ehe sie gelobte Keuschheit. Und dann entsagte sie allen fürstlichen Ehren. Sie wollte nicht mehr Landgräfin sein. Und damit war natürlich klar, dass jetzt die Brüder Ludwigs IV. An die Regierung kamen. Und dann wollte sie das Gelübde der Armut ablegen. Und Konrad von Marburg war dabei und an dieser Stelle fiel er ihr gewissermaßen ins Wort und hat als geistlicher Vater ihr das verboten. Und das hatte einen ganz bestimmten Grund. Konrad von Marburg hatte gesehen, wie stark diese Frau aus einer lauteren Liebe zu Jesus Christus sich den leidenden Menschen zuwandte und eine Begabung hatte, sie zu pflegen. Und so wollte er ihr den Weg offen halten, dass sie in einem eigenen Hospital und in weiterer Fürsorge für die Armen tätig sein konnte. Das konnte sie aber nur, wenn sie wenigstens noch über einen Teil ihres Vermögens verfügte. Die Schwäger wollten ihr alles streitig machen. Aber aufgrund eines Briefes, den Konrad von Marburg dann an den Papst schrieb, hat der Papst Elisabeth seinem persönlichen Schutz unterstellt. Und Größeres gab es damals nicht. Und damit waren auch die Schwäger gezwungen, das Witwengut der Elisabeth herauszugeben. Und danach ist in dieser Zeit aber, bis das alles geregelt war, hat Elisabeth in größter Armut und verachtet von den Bürgern Eisenachs in ihrer Stadt gelebt. Und es wird uns berichtet, wie damals eine alte Frau, der sie viel Gutes erwiesen hat, ihr begegnet ist an einem regnerischen Tag und ein kleiner Holzsteg führte an einer Gosse entlang. Und wenn Sie im Mittelalter das Wort von der Gosse lesen, dann müssen Sie immer daran denken, es gab ja keine Kanalisation. Und so wissen Sie, was alles durch eine Gosse hindurchfloss. Und da kam diese alte Frau ihr auf dem Steg entgegen und stieß sie in die Gosse. Und die Elisabeth ist dabei fröhlich und gelassen geblieben. Sie hat gewusst, und ich erinnere Sie an das, was wir bei der Begrüßung am ersten Tag hörten. Sie wusste, dass der Weg Jesu nach auch ein Leidensweg ist. Und sie sagte, wenn mein Herr so viel gelitten hat, warum soll ich nicht dies geringe Leiden übernehmen? Sie ist dann im selben Frühjahr noch 1228 nach Marburg übergesiedelt. Damals hatte das Schloss noch nicht die Größe, die es erst 300 Jahre später erreicht hat. Aber hier hat sie außerhalb der Stadt mit Zustimmung von Konrad von Marburg ein Hospital erbaut. Wir haben vorhin gehört, dass zu dem Hospital auf der Wartburg nur ein großes Haus, wir dürfen uns das nicht zu groß vorstellen, das waren eine Art große Scheune, wo ein Patient neben dem anderen lag und Männer und Frauen waren nur durch den Mittelgang getrennt. Es war nur ein einfacher Raum. Und in Marburg hat sie es anders gemacht. Sie hat zu dem Hospital eine Kapelle erbaut, die Franziskuskapelle. Im Hospital übernahm sie jede notwendige Tätigkeit. Sie pflegte mit besonderer Hingabe Aussätzige. Und darum musste das Hospital vor den Toren der Stadt Marburgs gebaut werden, obwohl sie eigentlich rechtmäßige Herren der Burg war. Aber die Bürger hätten sich beschwert darüber, wenn in ihrer Stadt ein Aussätzigenhospital gewesen war. Deshalb, das war ja üblich so, Aussätzige, die Ausgesetzten. Man nannte sie auch die Feldkranken. Und sie hat zwischen einem Arm der Lahn und dem damaligen sogenannten Ketzerbach oder Kerzenbach hat sie, weil dort viel Wasser war und das war wichtig für ihr Hospital, hat sie dieses Hospital erbauen lassen. Einen einfachen Fachwerkbau und unmittelbar daran eine Kapelle. Sie pflegte mit besonderer Hingabe Aussätzige und von Hautkrankheiten befallene Kinder. Sie wusch und badete Kranke, sie reinigte und verband Wunden, sie fütterte und bettete Hilflose, sie kochte Essen und spülte Geschirr und reinigte Betten und Böden. Sie war maßlos in ihrer Zuwendung und Liebe, in ihrer Demut und Opferbereitschaft. Wir haben aus der ältesten Zeit Bilder, und zwar Glasmalereien, die schon wenige Jahre nach ihrem Tod entworfen wurden und in denen all das, was Elisabeth in Marburg auffallend getan hat, nun bildlich festgehalten wurde. Und wir sehen hier, das ist so ein bisschen umgeknickt, das sogenannte Elisabeth-Fenster. Und das nächste Bild wird uns ein solches Medaillon etwas näher vorführen. Und zwar hier hat sich Elisabeth von ihrem Beichtvater Konrad, der selber keinem Orden angehörte, deshalb auch kein Ordensgewand verteilen konnte, doch ein Schwesternkleid geben lassen, und zwar das Gewand der sogenannten Beginen. Dieser gottesfürchtigen Frauen, die in Betrachtung des Wortes Gottes und des Gebetes zusammenlebten, vor allen Dingen am Niederrhein verbreitet waren, aber auch bis nach Eisenach gekommen waren und die ihre Hauptaufgabe in der verborgenen häuslichen Krankenpflege sahen. Ein nächstes Bild zeigt uns, wie Elisabeth ihr Witwengut verteilt. Das heißt, sie hat nicht nur die ganze Region um Marburg als ihren Witwensitz zugewiesen bekommen, sondern sie hat auch 2000 Taler. Und das war damals schon ein Riesenvermögen mitbekommen. Und sie hat dieses Geld nicht für sich behalten wollen, sondern sie hat dann einmal, ohne die Konrad von Marburg zu fragen, eine große Armenaktion veranstaltet. Und hat an einem Tag ein Viertel ihres Vermögens weitergegeben. Daraufhin hat aber Konrad von Marburg sie angewiesen, dass sie nur noch jedem Bedürftigen pro Tag einen Groschen geben dürfe, also nicht mehr so viel. Doch von dem Abend dieses Tages wird uns berichtet. An dem Tag, an dem das reichliche Almosen von 500 Mark verteilt wurde, blieben nach dem Weggang der kräftigeren Leute in der folgenden Nacht bei Mondschein sehr viele schwächere und kranke Personen am Zaun des Krankenhauses und in den Winkeln des Hofes liegen. Bei ihrer Ankunft erblickte sie die Elisabeth sie und sagte zu ihrer Begleitung: Seht, die Schwächsten sind zurückgeblieben, wir wollen ihnen noch etwas geben. Sie ließ jedem 6 Kölner Groschen auszahlen und wollte nicht, dass den Kindern weniger gegeben werde. Dann ließ sie Brote bringen und verteilen und sagte: Wir wollen ihre Freude vollkommen machen, zündet Feuer für sie an. Und sie ließ in der ganzen Länge des Hofes Feuer machen, vielen die Füße waschen und salben. Die Armen fingen an zu singen und sich wohlzufühlen. Als Elisabeth das hörte, sagte sie: Seht, ich habe es euch doch gesagt, wir sollen die Menschen fröhlich machen. Sie hat, und so sehen wir das auf den nächsten Bildern, sie hat Obdachlosen Obdach gewährt. Hier aus dem Elisabethfenster Obdachlose, die bei ihr anklopfen und die sie unterbringt. Und im nächsten Bild sehen wir, wie sie einen alt gewordenen Menschen, beim Essen hilft. Sie können, wenn Sie genau hingucken, in der Mitte im Blau, in diesem blauen, eigentlich einem mehr grauen Gewand, Elisabeth, links von ihr sitzt ein älterer Mann und sie hat in der einen Hand ein Gefäß mit Speise und in der rechten den Löffel und gibt ihm zu essen. Und am nächsten Bild erkennen wir, wie Elisabeth Kranke pflegt. Und wenn Sie ganz genau hinschauen, dann sehen Sie ihr, und das war ungewöhnlich in der damaligen Zeit, dass sie als Frau Kranke so medizinisch versorgt, dass sie sogar sich um den Puls kümmert. Sie fühlt ihm den Puls. Das ist für damalige Zeit nicht selbstverständlich gewesen. Sie hat sich intensiv um die Kranken gekümmert. Und das, was sie getan hat, ist nicht nur in den Bildern festgehalten worden, sondern in den Medaillons auf dem Elisabeth-Schrein, einem goldenen, einem vergoldeten Schrein, in den später ihre Gebeine gelegt wurden. Und Sie können aber nur die vorne sitzenden erkennen, Christus in der Mitte, die 6 der Apostel, die anderen sind auf der anderen Seite zu sehen, neben Christus hier als Weltenrichter. Und oben in dem schrägen Dach sehen Sie 4 Bilder und das Gleiche, was auf den Bildern dargestellt ist, in dem Elisabethfenster die gleichen Motive, würden wir sagen, aber es geht um Beobachtungen, die die Menschen damals gemacht haben und die sich so eingeprägt haben, dass sie das zeitlebens nicht mehr vergessen haben. Sie, ganz links kann man Elisabeth erkennen, wie sie einem Kranken die Füße wäscht und Durstigen zu trinken geben lässt, und daneben wieder, wie sie einen Patienten speist, in dem Medaillon auf dem linken, hier auf der rechten Seite, wie sie ihr Witwengut verteilt. Und wenn Sie recht hinsehen, und so war das auch auf dem Bild zu erkennen, und das hat der Künstler wohl echt erfasst, weil es bei Elisabeth so war, sie greift mit der linken Hand in das, was die Dienerin hält, und gibt es mit der rechten Hand weiter. Sie sieht aber nur den Bedürftigen. Sie kennen das Wort Jesu: Wenn du Almosen gibst, so soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Und am 17. November 1231 starb sie, ging sie im Frieden heim, 24 Jahre alt, und sie ist nicht an einer schweren Krankheit, soweit man das überhaupt sagen kann, ist sie an einer normalen Grippe gestorben, aber sie hatte sich verzehrt im Dienst an den Armen und Kranken und hatte keine Widerstandskraft mehr. Und wir sehen hier auf einem Schnitzaltar, der allerdings erst einige Jahrhunderte später geschaffen worden ist, in der Mitte das Bild Elisabeths Heimgang, wie sie von dem Konrad von Marburg, wie das eben in katholischer Sitte üblich ist, die letzte Ölung empfängt und ihre Gefährten betend am Bett knien und links im Hauptaltar die Aufbahrung der Elisabeth. Und sie wurde in ihrem Franziskushospital beerdigt und dort hat man später, Jahrzehnte später erst, an ihrem Grab ein Relief angebracht, das eigentlich ihre Aufnahme in die Herrlichkeit darstellen soll. Sie liegt dort wie im Sarkophag und nach der mittelalterlichen Vorstellung entweicht ihre Seele aus dem Ohr und wird von den Engeln in den Himmel getragen und Jesus Christus steht dabei und erhebt segnend seine Hand. Die anderen Figuren brauchen klären, aber wichtig ist, die Leute, die am meisten geweint haben, als sie krank waren, das waren die alten, kranken, armen, bedürftigen. Unten hat man vier hingelegt. Einmal links einen Geistesgestörten. Die wurden ja damals auch mit Ketten oder Handschellen angebunden. Und dann einen, der mit zwei Krücken, mit zwei Gehhilfen sich bewegt. Und dann eine arme Bettlerin und schließlich auf der rechten Seite, für jeden Orthopäden interessant, was man schon im Mittelalter für Gehhilfen machte, für die, die nicht auf den Füßen stehen konnten, so Knierutschen, damit sie sich fortbewegen konnten. Und das waren die Leute, die sie in ihrem Hospital aufgenommen und gepflegt hat. Das Franziskushospital der Heiligen Elisabeth hat Bedeutung für die gesamte Hospitalentwicklung gewonnen. Durch ihren persönlichen Einsatz hat Elisabeth dazu beigetragen, dass der pflegerische Dienst der Frau in der Öffentlichkeit anerkannt wurde. Ihr Leben verstand sie als Leben der Schwestern in der Welt, der Beginn. Die in offenen Gemeinschaften zusammenlebten, keine Gelübde ablegten und die Krankenpflege als ihre vornehmste Aufgabe ansehen. Nicht nur die pflegerische Leistung der Elisabeth und ihrer Mitarbeiterinnen war beispielhaft, auch die Tatsache, dass sie ärztlichen Rat und Hilfe in Anspruch nahm und Arzneimittel in der Pflege verabreichen ließ. In ihrem Hospital ließ sie unmittelbar an die Krankenhalle eine Kapelle bauen, um den Kranken die direkte Teilnahme an den Gottesdiensten zu ermöglichen. Diese älteste Hospitalkapelle wurde 1228 geweiht und war die erste dem heiligen Franziskus geweihte Kirche nördlich der Alpen. Und wenige Jahre später übergab der Papst dem Deutschen Orden die Aufsicht über das Grab der Elisabeth. Und der Deutsche Orden hat über ihrem Grab dann seine Ordenskirche, die man später eben dann die Elisabethkirche nannte, bis zum heutigen Tag erbaut. Aber nicht diese Kirche ist das Wichtigste, sondern dass ihr Beispiel europaweit gewirkt hat. Und zwar eben nicht nur, dass man vermehrt in den Städten Hospitäler baute, sondern dass man diesem Beispiel der Elisabeth folgte, die ja nicht nur die Kranken versorgen wollte, sondern der es darum ging, dass die Leute Gottes Wort hörten, dass sie teilnahmen am Gottesdienst. Man hat das in mittelalterlichen französischen Hospitälern gehabt, dass man im Krankensaal an der Tür einen Beichtstuhl hatte und mittendrin einen Altar. Aber dass man ein Krankenhaus mit einer Kirche baut, mit einer Kapelle, das kannte man bis dahin nicht. Und das hat Elisabeth getan. Ihr ging es darum, dass die Liebe Christi in Tat und Wort weitergegeben werden sollte. Ihr war beides wichtig, das Wohl und das Heil der Menschen. Und sie ist damit zum Leitbild biblischer Diakonie geworden. Und das hat nachgewirkt. Die meisten der Bilder, die ich Ihnen gezeigt habe, die können Sie nicht in Marburg sehen. Sondern Jahrzehnte später hat der Rat der Stadt, die haben die Senatoren, damals nannte man sie schon Senatoren, der Stadt Lübeck sich entschlossen, ein Hospital zu bauen nach dem baulichen Vorbild des Franziskus-Hospitals in Marburg. Bis nach Lübeck ging das. Und dort in Lübeck finden Sie die umfangreichste bildliche Darstellung des Lebens der Elisabeth. Man hat bewusst das in der direkten Anknüpfung an das Leben dieser jungen Frau geschaffen. Und noch 300 Jahre später, oder muss ich ausrechnen, nein, 400 Jahre später, hat ein vermögender Adliger in Spanien ein Hospital bauen lassen, genau nach dem Vorbild der heiligen Elisabeth. Und er hat den berühmtesten Maler seiner Zeit beauftragt, ein Gemälde in diese Kirche hineinzumalen. Natürlich seiner Zeit entsprechend. 400 Jahre lagen dazwischen. Aber dieses Gemälde von Murillo stellt dar Elisabeth, die Königstochter von Ungarn, wie sie einen Aussätzigen wäscht. Über Jahrhunderte hinaus hat sich das Beispiel der Elisabeth erhalten. Eine Frau, von der wir annehmen dürfen, dass sie nicht viel lesen und schreiben konnte und dass sie vielleicht auch nur ein Grundwissen von der Bibel gehabt hat. Aber Gottes Geist hat sie befähigt und angeleitet. Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und ihr Biograf Caesarius von Heisterbach hat gesagt, sie ist wahrhaftig wie eine Kerze, die auf einem heiligen Leuchter brennt. Als man über ihrem Grab dann, als die Kirche nahezu fertig war, einen Baldachin errichtet hat, da hat man eine Umschrift draufgesetzt. Und die beginnt mit den Worten, hier ruht der Ruhm Deutschlands. Ich habe diese Worte nicht an den Kaisergräbern in Speyer gefunden, aber am Leben dieser Frau, die mit 24 Jahren heimgerufen wurde in die Ewigkeit und die ein beredtes Zeugnis gelebter Liebe Jesu ist. Und an ihr kann man etwas lernen, dass erfülltes Leben nicht von der Länge unseres Lebens abhängt, sondern dass es so ist, wie der französische Schriftsteller Montaigne geschrieben hat, der Wert des Lebens liegt nicht in der Länge der Tage, sondern in dem Gebrauch, den wir von ihm machen. Ich danke Ihnen für Ihr geduldiges Zuhören. Nun wollen wir noch miteinander beten. Treuer Gott und himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Heiliger Geist, deine Liebe zu uns und den Menschen in unsere Herzen ausgießt und dass du nichts lieber möchtest, als dass wir diese Liebe weiterreichen in Tat und Wort, dass unsere Worte nicht ohne Taten sind und unsere Taten nicht ohne Worte bleiben. Gib uns immer wieder den Blick dafür, wo andere Menschen auf unsere Hilfe warten. Wir danken dir, dass deine Liebe in Menschen Gestalt gewinnt und dass sie, obwohl sie gestorben sind, noch heute reden. Wir möchten dir danken, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit, und dass wir darum wissen, dass du auch unser Leben segnen und zum Segen machen kannst für viele andere. Darum bitten wir dich herzlich. Wir befehlen uns für die vor uns liegende Nacht dir an, bitten, dass du auch alle unsere Lieben segnest und unter deinen Schutz stellst, uns allen eine gute Ruhe schenkst und all denen, die heute in dieser Nacht wachen, um sich um Kranke Behinderte oder Altgewordene zu mühen, dass du auch ihnen beistehst. Wir bitten dich besonders um alle Einrichtungen der Diakonie. Hilf den Nachtwachen, dass sie ihren Dienst gut versehen und ihn tun in deinem Namen. Amen.